Gut, wir steigen mal ein in Vers 32 noch einmal. Kapitel 11, Hebräerbrief. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wie sie mir so oft fehlt. Wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Alles diese wunderbaren Glaubenserfahrungen, die Menschen gemacht haben, wo wir ja auch Ausschnitte gelesen haben, Erfahrungen davon, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott das Vertrauen, was Menschen in ihn gesetzt haben, belohnt hat, indem er ihnen geholfen hat, indem er sie rausgeholt hat, indem er sie beschützt und bewahrt hat, indem er wunderbare Taten getan hat und sie auch wunderbare Taten hat tun lassen. Stefan hatte das schon angedeutet, die Gabe des Glaubens in der Situation, in der ich herausgefordert bin, zu glauben, zu vertrauen, dass Gott eingreift, dass Gott handelt. Wir haben das so schön bei Mose gesehen, wie er am Roten Meer stand. Oh, und plötzlich der Weg sich öffnet, obwohl vorher kein Weg da ist. Und noch bevor dieser Weg sich öffnet, steht er da und glaubt, vertraut und kann mit seinem Glauben sogar die Israeliten beruhigen und sagen, hier, na, jetzt sieht alles hoffnungslos aus, jetzt sieht alles völlig, es ist eine Sackgasse, wir kommen nicht weiter. Alle fürchten sich, alle haben Angst, alle verzweifeln. Nur ein Mann steht da und sagt, bleibt ruhig, fürchtet euch nicht. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das sind diese Glaubenstaten, diese großartigen Dinge, die der Glaube in uns bewirkt. Wenn wir Gott vertrauen, dann können wir großartige Dinge tun. So, und jetzt werden hier noch weitere großartige Dinge genannt. Es wird eine Gegenüberstellung gemacht. Und das hatten wir ja am Anfang des Kapitels gesehen, wo auch zwei Männer gegenübergestellt werden. Abel und Henoch. Henoch, derjenige, der durch den Glauben entrückt wurde, der gerettet wurde auf wunderbare Weise. Abel, der auch gerettet wurde, aber auf eine andere Art und Weise. Nämlich, indem er geschlachtet wurde. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Ich hatte so ein bisschen erzählt vom Zeugnis von Paul Schneider. Wir erleben auch gerade oder haben sehr dollen Anteil auch an der Geschichte eines Bruders, der im Moment das durchlebt. Unser Bruder Said im Iran. Und ich habe hier gerade ein neuestes Update, sage ich mal, es ist jetzt eine Woche her. Gestern hat er Geburtstag gehabt, ist er 33 geworden, im Isolierhaft, unter Folter. Er ist ja vielfach gewaltsam behandelt worden, hat vielfältig Schläge einstecken müssen. Und er wurde besucht immer wieder und die ihn besucht haben, haben das gesehen. Er hat mit inneren Blutungen zu kämpfen. Er hat auch Schädigungen der Niere mittlerweile und medizinische Hilfe wird ihm verweigert. Und weil ihm und auch anderen Häftlingen dort in diesem besonders grausamen Gefängnis da, in diesem, ich glaube, Evin heißt das, Evin Prison, in Teheran, weil ihnen die medizinische Hilfe verweigert wurde, haben sie ein Schreiben verfasst, um eben darum zu bitten oder das eben darauf hinzuweisen. Und aufgrund dieses Schreibens sind alle, die das unterschrieben haben, in Isolierhaft gesetzt worden. Said kennt das schon Und es wird hier geschrieben, Moment, ich muss es einmal suchen, dass er jetzt besonders auch schwer ihm zugesetzt wird. Die Angehörigen schreiben, we believe that is that he is being beaten in solitary confinement, also dass er geschlagen wird dort. We have no way of finding out about his health. Wir haben keine Möglichkeit herauszubekommen, wie es ihm geht. Es wird keine Besuchserlaubnis mehr geben. Wir wissen, es gibt nicht keinen Weg herauszubekommen, wie es ihm geht. Said hatte früher schon erzählt seiner Familie, dass wenn er in Einzelhaft war, in der Vergangenheit, dass das die härteste Zeit seines Lebens war. Jede Stunde war für mich wie ein Jahr. Und ich verlor mehr oder weniger mein Gedächtnis oder alles, his memory. Und seine Gesundheit wurde sehr schnell rapide schlechter. Ja, das ist seine Situation im Moment. Also sie hat sich eher verschlechtert. Sie haben ihm ja diese 8 Jahre Gefängnis im Januar verhängt. Aufgrund seiner Geschichte hat sich ja im Jahr 2000 ungefähr bekehrt aus dem Islam und hat dann im Untergrund, in den Untergrundkirchen sehr aktiv eigentlich gearbeitet, dann auch als Pastor und hat wahrscheinlich so um die 100 Gemeinden gegründet, 2000 Menschen zum Glauben geführt und ist dann, als das Regime, also es war eine gewisse Offenheit für die Untergrundkirchen Anfang der 2000er und dann hat sich hat sich das ganze Klima sehr verschärft und die sind stärker verfolgt worden. So ist er dann ausgereist. Er hat ja eine Frau, eine amerikanische Frau geheiratet und die sind ja in der Calvary Chapel dort auch. Und er ist dann in den USA gewesen für eine Zeit und 2009 eben zurückgekehrt, um Familie zu besuchen. Und dort ist er dann gefangen gesetzt worden. Er wollte dort eigentlich ein Waisenheim aufbauen. Und ja, jetzt ist er eben verurteilt worden für 8 Jahre. Man hatte schon damit gerechnet, dass er vielleicht zum Tode verurteilt wird. Hauptsächlich wegen seiner ja auch vorherigen Verführung der Jugend und so weiter und so weiter. Jedenfalls wird hier dann auch geschrieben, dass er am Ende, dass sie ihm eigentlich auch gesagt haben, dass sie ihn gewarnt haben, dass er am Ende dieser 8 Jahre wahrscheinlich, wenn er nicht seinem christlichen Glauben absagt, dann wahrscheinlich trotzdem weiterhin im Gefängnis bleiben wird. Er hatte mal geschrieben in einem Brief, meine Antwort darauf ist Römer 8, Vers 35 bis 39. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, weder Gefängnis, noch Tod, noch Schwert, noch alles Mögliche, könnt ihr nachlesen. Die Realität, die Wirklichkeit des christlichen Lebens ist, dass es Schwierigkeiten und Probleme gibt, die in unserem Leben kommen. Verfolgung und Schwierigkeiten sind keine neuen Erscheinungen. Sie sind oft im christlichen Leben festzustellen. Durch Leiden und Bedrängnis werden wir in das Reich Gottes eingehen. Das Zitat aus der Bibel. Lass uns weiter für ihn beten. Er erlebt das hier, was hier geschrieben steht. Es ist nichts Vergangenes, es ist ganz gegenwärtig. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Die Befreiung, die geknüpft ist natürlich an Bedingungen, Jesus abzusagen. Und das wird er nicht tun. Lass uns da weiter für ihn beten, gerade jetzt in dieser schweren Zeit, wo es echt hart mit ihm geht. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Das ist eine Versuchung, die Situation so unter Druck zu stehen. Aber es ist nicht nur der äußere Druck. Wir erleben das alle. Verhöhnung ist sicherlich etwas, was so mancher von uns auch kennt. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Jesus haben wir schon vielleicht das ein oder andere Mal schon den Spott anderer erleiden müssen. Aber ja, es ist auch eine Versuchung. Leiden, Bedrängnis, Schwierigkeiten, Probleme sind eine Versuchung. Wir müssen einander stärken, ermutigen, dazu stehen zu bleiben. Wir müssen füreinander beten. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, in Mangel leidend, bedrängt, geplagt. Es ist nicht nur die Schläge, die man im Gefängnis vielleicht erleidet. Es ist auch Mangel zu leiden. Eine Situation, wo ich Christus nachfolge. Und dadurch, dass ich Christus nachfolge, dass ich ihm treu bin, dass ich mich nicht auf Betrügereien einlasse, dadurch, dass ich nicht mich auf einen Weg begebe, wo ich ein gutes Leben haben kann, dadurch, dass ich in meiner Ehe treu bin, dadurch, dass ich Jesus nachfolge in den Zusammenhängen, in die er mich hineingestellt hat, dadurch, dass ich Jesus darin treu nachfolge, leide ich Mangel. Es gibt Situationen, oder es gibt eigentlich kaum jemand von uns, der nicht in irgendeiner Form dadurch, dass er Jesus nachfolgt, Einbußen erlebt. Wenn das nicht so wäre, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Weil, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du alles verlassen. Du musst alles loslassen. Und wenn Gott dir dann schenkt, einiges von dem, was du losgelassen hast, dann ist das Gnade. Aber letztendlich müssen wir alles loslassen, weil er ist unser Schatz. Und wenn er nicht dein Schatz ist, wenn er nicht derjenige ist, an dem du dein Herz hängst, dann hast du ihn nicht. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Wenn du in ihm zur Ruhe gekommen bist, wenn du an ihm alles hast, was du brauchst, dann bist du ein Nachfolger Jesu. Wenn nicht, dann ruft Gott dich vielleicht auf, einiges loszulassen heute Abend. Diesen Weg mit Jesus zu gehen, weiter zu laufen. Du bist angefangen, aber du hast irgendwie, bist auf dem Weg irgendwie stehen geblieben, hast dich hingesetzt. Es war zu schwer, es ist zu schwer geworden. Da sind Lasten auf dich. Du hast einen Rucksack vom Wege aufgenommen, wo du meintest, naja, da ist ja irgendwie wichtiger Proviant drin oder irgendwelches wichtiges Material, was ich unterwegs noch brauche, und hast dir so einen Rucksack aufgeladen, und bei dem Lauf wird es dir schwerer. Hier wird gleich von dem Marathonlauf, von dem Lauf geredet, von dem Wettlauf. Aber ein Marathonläufer, der hat kein schweres Gepäck hinten drauf. Der läuft ohne Gepäck. Wenn er mit Gepäck laufen würde, dann würde er den Lauf nicht so schaffen. Und deswegen sagt er dann auch, dass wir das ablegen sollen, was wir so unterwegs aufgenommen haben. Sonst wirst du nicht ans Ziel kommen. Guck mal, das hier, was uns hier gesagt wird, weiß nicht, wir uns graut davor, wenn wir das hören. Wenn wir das auch hier so ganz live erleben, was Brüder und Schwestern in manchen Ländern auszustehen haben, weil sie so klar mit Jesus gehen, weil sie Jesus so radikal nachfolgen. Aber es soll uns Ermutigung sein zu sehen, derselbe Glaube, den wir haben an Jesus Christus, derselbe Herr, an den wir glauben, an den auch Said glaubt, der befähigt ihn dazu, durch diese Leiden hindurchzugehen. Derselbe Herr, der mächtige Wunder tut im Leben von Menschen, ist derselbe Herr, der uns durchträgt durch das Leiden, der uns sogar vorangegangen ist, der mit uns geht. Durch Schwierigkeiten, durch schwere Zeiten, durch Bedrängnis, Bedrückung, durch den Tod. Es ist derselbe Glaube. Denn hier steht, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde, sind richtig Ausgestoßene. Die Welt war ihrer nicht wert. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, da wird nochmal darauf hingewiesen, sie alle haben geglaubt. Es ist eben nicht so, dass diejenigen, die untergehen, die Schwächlinge sind, die nicht geglaubt haben, sondern sie alle haben geglaubt. Sie alle haben Jesus Christus als ihren Lebensmittelpunkt gehabt, haben sich an ihm festgehalten, haben an Gott festgehalten, sind nicht abgewichen von dem Weg. Sie sind vielleicht hingefallen. Sie sind mehrmals hingefallen in ihrem Leben. Wir haben das bei Abraham gesehen. Wir haben das bei verschiedenen Leuten gesehen. Sie sind hingefallen. Keine Frage. Aber der Gerechte fällt 7-mal hin und steht jedes Mal wieder auf. Diese alle haben durch den Glauben ein Zeugnis erhalten. Sie haben in sich das Zeugnis gehabt. Gott ist der Gott, der die Toten zum Leben erweckt. Das ist das Zeugnis, was Abraham in sich hatte. Und dieses Zeugnis durch den Heiligen Geist, den du durch den Glauben empfangen hast, das kann dir keiner nehmen. Jesus hat gesagt, sie können dir dein Leben nehmen, aber sie können dir nicht das ewige Leben wegnehmen. Sie können dir deine Gemeinschaft mit Gott nicht wegnehmen. Sie können dir deine Seele nicht rauben. Sie können alles Mögliche mit dir machen. Den Heiligen Geist, den Gott dir geschenkt hat, den können sie dir nicht rauben. Du hast einen ewigen Besitz, ein ewiges Geschenk von Gott empfangen. Und diese alle, und das ist interessant, diejenigen auch, die irgendwie große Taten getan haben durch den Glauben und diejenigen, die gelitten haben aufgrund des Glaubens, sie alle haben die Verheißung nicht erlangt. Das spielt auf Abraham an. Auch selbst da, wo er die Verheißung erlangt hat, wo er in das Land gekommen ist, was ihm verheißen worden ist, wo er einen Nachkommen bekommen hat, obwohl er eigentlich keinen bekommen konnte. Selbst das waren ja nur Tüpfelchen von der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und auch dieses Land, ist ja das Krasse, worauf uns der Hebräerbrief aufmerksam macht. Er hat in diesem Land, was Gott ihm verheißen hat, als ein Fremdling gelebt, weil er über das Materielle der Verheißung hinausgesehen hat auf das Ewige, was in der Verheißung gesteckt hat. Nämlich die ewige Heimat, die Stadt Gottes. Das war seine Perspektive. Okay, Gott hat mir Verheißungen für dieses Leben gegeben, ja, okay. Und vielleicht empfange ich die auch schon hier und jetzt. Aber das ist doch alles nur ein Gleichnis für das, was noch kommt. Es ist doch nur ein Tüpfelchen von dem, was Gott eigentlich für mich vorgesehen hat. Sie haben die Verheißung nicht erlangt. Und sie haben sie sozusagen, also fragt mich jetzt nicht, ich will jetzt auch keine Bibelstunde darüber halten, wie das ist nach dem Tod und wie das dann ist mit Auferstehung und so weiter. Gibt es so was wie eine Zwischenzeit oder nicht oder so, ne? Hier steht aber, dass sie es auch jetzt sozusagen noch nicht erreicht haben. Warum nicht? Weil da steht, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Sie sind sozusagen noch nicht vollendet. Obwohl sie schon beim Herrn sind, sind sie noch nicht vollendet. Warum nicht? Weil, und das ist der Clou, irgendwie ist mir das aufgegangen, hier geht es dann ja weiter, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Diesen Wettlauf, dass das kein Einzellauf ist, sondern ein Staffellauf. Ist das nicht witzig? Ich fand das witzig, so den Gedanke. So. Der Staffellauf, ja, man spricht doch davon, dass man den Staffelstab weitergibt, so an die nächste Generation. Ist doch so. Das ist auch so. Wir laufen in einem Staffellauf. Und derjenige, der sozusagen den Staffelstab weitergibt, der ruft dem anderen, der den Staffelstab übernimmt, nochmal hinterher, lauf, Junge, lauf! Feuert ihn nochmal an, so, ne? Und dann geht er aus dem Rennen raus. Hat sein Teil des Rennens gelaufen. Und ist quasi dann schon, ne, hat schon den Sieg vor Augen sozusagen. Ne? Der andere muss nur noch zu Ende laufen, dann haben wir den Sieg so. Ne? Was weiß ich, 4x100 Meter, ne? Die USA laufen mal wieder vorweg. Ne? Und dann der letzte Staffelläufer, der ist schon irgendwie, was weiß ich, hat schon so und so viel Meter Vorsprung, 20 Meter Vorsprung. Und die wissen, ne, der braucht nur den Lauf zu Ende laufen, dann haben wir gewonnen sozusagen. Also in der Gewissheit des Sieges übergeben sie den Staffelstab an uns. Gott hat das so geplant, weil er will, dass wir gemeinsam den Sieg haben, gemeinsam den Sieg feiern. Und es ist wichtig, dass wir den Lauf zu Ende laufen, damit sie vollendet, na, für die anderen auch laufen wir den Lauf zu Ende. Dieser Glaube, den sie gehabt haben, dass wir den nicht sozusagen enttäuschen, dass wir nicht sagen, okay, die haben im Glauben, im Vertrauen auf die Verheißung Gottes, sind sie gelaufen und wir bleiben stehen und schmeißen hin. Wisst ihr, das ist so, ich denke, viele Brüder und Schwestern aus der Vergangenheit, die hier in Deutschland gelebt haben, wenn die sehen würden, was aus Deutschland geworden ist, was aus diesem Staffellauf geworden ist, die werden sich denken, Mann, was ist da los? Was ist daraus geworden? Ja, aus unserer Truppe, ne, wie wir gelaufen sind gemeinsam. Und jetzt sind es nur noch so ein Häuflein. Aber das ist egal, Gott weiß es ja. Hauptsache ist, dass wir zu Ende laufen. Das ist das, was uns hier der Hebräerbrief sagt. Zu Ende laufen. Es ist ein Staffellauf. Und du hast so viele Zeugnisse. Hier sagt er, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Das sind Zeugen, Märtyrer. Das Wort Märtyrer kommt von dem griechischen Wort Martyrion, also das Zeugnis. Ein Zeugnis ablegen, einfach Zeuge sein für die Wahrheit des Evangeliums. Das sind wir, sind Zeugen dafür, dass das Evangelium wahr ist, dass Jesus tatsächlich für unsere Sünde gestorben ist und durch seine Sünde uns die Sünde, durch seinen Tod unsere Sünde vergeben ist, dass wir durch seinen Tod und seine Auferstehung ewiges Leben empfangen haben, dass wir durch den Glauben an ihn dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in uns empfangen haben. Wir sind Zeugen für diese Wahrheiten. Wir sollen auch Zeuge sein. Und wie können wir am besten Zeuge sein? Nicht dadurch, dass wir, oder nicht nur dadurch, dass wir das irgendwie proklamieren, Leuten erklären oder was weiß ich, sondern das, was uns hier gezeigt wird, ist durch den Glauben. Der Glaube hat sich in ihr Leben ausgewirkt. Durch den Glauben haben sie Dinge getan. Durch den Glauben sind Dinge in ihrem Leben passiert. Durch den Glauben haben sie Erfahrungen gemacht. Manche Sachen haben sie ganz aktiv selber getan und manche Dinge sind über sie gekommen, mehr oder weniger. Und die Märtyrer sind diejenigen, die sozusagen mit ihrem Leben eingestanden haben, Zeugnis abgelegt haben für die Wahrheit des Evangeliums und um des Zeugnisses, was sie hatten, dann auch ihr Leben lassen mussten. Die Wolke von Zeugen, wir haben eine Riesenwolke und das ist krass und spannend, mal echt solche Bücher zu lesen, solche Biografien zu lesen von unseren Vorfahren im Glauben. Aber auch eben das zu verfolgen, auch sich gegenseitig. Hier steht, wir haben eine so große Wolke von Zeugen um uns. Wörtlich steht uns umgebend. Du sitzt in einer Gemeinde voll von Zeugen. Wenn du mal zweifelst darüber, ob das wahr ist mit Jesus, und wir müssen nicht so tun, als ob wir das nicht kennen, zweifel daran, ob das wirklich wahr ist mit Jesus und mit Gott. Wir müssen uns doch nichts vormachen. Also wenn einer hier sitzt, der das nicht kennt, der soll sich bitte hinterher bei mir melden und mir das erzählen. dieser plötzliche Zweifel, der in dein Leben hineinkommt, in deine Seele hineinkommt und dir und du dich fragst, ist das wirklich alles wahr? Stimmt das alles? Weißt du, hier sagt uns der Hebräerbrief, schmeiß den Glauben nicht hin, schmeiß diese Zuversicht, die du hast, schmeiß sie nicht hin. Was ist ein wichtiger Beitrag dazu ist, verlass die Versammlung nicht. Geh in die Versammlung, geh in die Gemeinschaft. Hör dir an, was andere zu erzählen haben über diesen Gott, der auch dein Gott ist. Damit du wieder Hoffnung schöpfst. Damit du merkst, okay, Gott ist immer noch am Wirken. Und wenn er bei Bruder XY, bei Schwester XY wirkt, dann wird er auch bei mir wirken. Das hat er zugesagt. Warum sollte er anders sein als das, was uns Jesus Christus offenbart hat? Wir haben diese Wolke von Zeugen um uns. Die Wolke, ich fand das auch nochmal interessant, dem nachzugehen, dass nämlich in Daniel 7 uns gesagt wird, dass Jesus, wenn er wiederkommt, hat Daniel gesehen, wenn der Menschensohn kommt aus dem Himmel, dann steht da in Vers 13, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völkernationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Interessant ist die Auslegung von Daniel, die er empfängt. Die ist nämlich nur, ja, die ist auf bestimmte Aspekte bezogen. Interessant ist, worauf sie bezogen ist. Das waren der Vers 13 und 14 war das eben. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und die Auslegung finden wir dann Vers 27. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Menschen so, dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, sein Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil es sehr verkürzt und verknappt ist. Aber interessant ist der Hinweis darauf, dass es nicht nur, dass hier nicht nur der Messias sozusagen, ihm wird die Herrschaft gegeben, sondern dem Volk der Heiligen, des Höchsten. Lass uns ein paar Verse mehr gucken, damit wir vielleicht verstehen, was damit gemeint ist. Markus 14, Vers 62. Jesus bezieht sich hier auf diese Verse und kündigt dem Hohen Rat das an. Und Markus 14, 62, da ist es in einem Brennglas gebündelt, die Zeit der Gemeinde, nämlich das, was morgen passiert, Jesu Himmelfahrt und seine Rückkehr in einem Vers. 14,62, was steht da? Vor dem Hohen Rat bekennt, gibt Zeugnis, Jesus Zeugnis davon. Er wird auch als der treue Zeuge beschrieben, derjenige, der auch für die Wahrheit sein Leben gelassen hat. Da steht, Jesus aber sprach, also der hohe Priester fragt ihn, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht, Himmelfahrt, aufgefahren in den Himmel, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt und kommen mit den Wolken des Himmels. Warum mit den Wolken? Was hat das mit diesen Wolken auf sich? Er kommt mit den Wolken. 1. Thessalonicher 4. Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Die Wolke, die uns umgibt, uns umgebend. Und ein letzter Vers noch, das ist ja die Entrückung. Aber wenn Jesus dann sichtbar wiederkommt, wie wir es in Daniel 7 lesen, was steht da? Da steht jetzt nichts direkt zu einer Wolke, aber Vers 11 von Kapitel 19 in der Offenbarung. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Die Wolken. Er kommt mit den Wolken, mit der Wolke von Zeugen. Mit der gesamten, vollständigen Zahl der Zeugen, zu der wir dann auch gehören. Also, das ist die Wolke der Zeugen. Die ganze Schar derer, die Gott vertraut haben, die Gott geglaubt haben, die im Glauben gewandelt sind und im Glauben gestorben sind, die mit allen, die gläubig sind, und das sagt Paulus ganz klar, das hat Said zitiert, wir müssen durch Leiden und Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Das ist ein Muss, du kommst nicht anders ran. Wenn du ein Leben ohne Leiden und Bedrängnis haben willst, dann wirst du das Reich Gottes verpassen. Harte Botschaft, aber so ist es. Aber es ist eigentlich eine gute Botschaft für alle, die hier sitzt und auch schon mal gelitten habt oder vielleicht mittendrin seid im Leiden. Das gehört ganz normal dazu, sagt Said. Und so ist es auch. Okay, die große Wolke von Zeugen um uns herum. Jede Bürde, lasst uns nun jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Lasst uns ablegen die schweren Rucksäcke der Lasten. Die schweren Rucksäcke, wo wir irgendwie für unser Leben sorgen wollen, wo die Sorge des Lebens, die uns runterzieht, im Vertrauen auf Gottes Zusage, sorget euch nicht, all eure Sorge werft auf ihn. Schmeiß die Bürde ab, du kannst sie abschmeißen am Kreuz. Die Sorge darum, wie das morgen aussehen wird. Ob du, ob du Arbeit haben wirst, ob dein Leben irgendwie gelingen wird, ob es zum Ziel gelangt, ob die Probleme, in denen du steckst, die Auseinandersetzungen, mit denen, in denen du dich befindest, ob die gelöst werden. All diese Sorge, die auf dir lastet, schmeiß sie ab ans Kreuz. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde, alles, wo du verführt wirst, das ist wie so ein Mantel, so ein ewig langer Mantel, der irgendwie bis zum Fußboden reicht, vielleicht noch länger. Wenn so ein Marathonläufer sich so einen langen Mantel, so einen Trenchcoat umbamseln würde, mit irgendwie so Bänzeln dran, irgendwie, die bis zum Boden reichen, der würde alle naselang drauftreten und hinknallen. Diese Bänzel würden sich in seinen Beinen verfangen und ihn irgendwie wie so eine Schlinge um ihn herum. Leg das ab, dieses alte Kleid der Sünde. Damit du gut laufen kannst. Wenn du in der Sünde drin hängst, schmeiß die Sünde weg. Wirf sie auf Jesus, bring sie ans Kreuz, bekenne deine Sünde, so wird dir vergeben, du wirst gereinigt von deiner Sünde. Und je mehr du darin läufst, indem du immer wieder Sünde bekennst, desto besser kommst du in Tritt. Wenn du am Laufen bist, dann kannst du dir gar nicht irgendwie was anderes, irgendwie noch einen Mantel dazu holen oder was weiß ich. Wenn du mittendrin bist im Lauf, dann läufst du. Und dann hast du doch wieder irgendwie was dir eingeheimst hier. Was weiß ich, auf dem Weg war irgendwie so ein komischer Ast. Und du bist da reingeraten, das ist so ein ganz komisches Ding und das fühlt sich auch dann so komisch an, so, das ist irgendwie so blöde. Und dann, ja, nicht schneller als das Ding loswerden, damit du weiterrennen kannst. Doch nicht das hängen lassen und denken, naja, das wird schon irgendwann abgehen. Nein, weg damit, zack. Gar nicht lange damit rumlaufen, damit du nicht gehindert wirst, zielstrebig deinen Lauf zu vollenden. Mit Ausdauer laufen, mit Ausharren. Und das ist auch eine ganz krasse Wirkung des Geistes Gottes, das, was der Glaube tut. Der Glaube ist nicht nur etwas, was uns im Moment geschenkt wird, um in einer besonderen Situation besonders viel Glauben zu haben, sondern viel wichtiger ist die Langzeitwirkung des Glaubens. Sozusagen so ein Langzeitmedikament. Ja, nicht eins, was du nimmst und zack, ist alles, ne, alle Schmerzen weg, sondern so ein Langzeitmedikament, was über langere Zeit genommen wird, bis wirklich alles gut ist, sozusagen. Ausharren. Ausharren habt ihr nötig, hat der Hebräerbrief vorher auch schon geschrieben. Darum geht es in diesem Hebräerbrief. Schmeißt nicht hin, es ist ein Stück Weg, es ist ein Marathonlauf, es ist kein 100-Meter-Lauf. Du hast ein Leben vor dir und das ist dein Weg. Und bis zum Ende laufen, nicht vorher hinschmeißen. Mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Du hast einen, auf den du gucken kannst. Weißt du, beim Marathonlauf oder beim Langstreckenlauf ist es immer gut, wenn du einen hast, hinter dem du dich hängen kannst. So, hinter dem rennst du hinterher. Du bist in dem Windschatten und der gibt dir den Takt vor, das Tempo vor, na, damit du, teilweise diese Profiläufer, die haben so einen Stab von Leuten, die genau dafür zuständig sind, das Tempo zu machen. Na, die laufen nur, was weiß ich, ein, zwei Runden mit. Was weiß ich, der erste läuft nur eine Runde mit oder drei oder vier Runden, ich kenne mich nicht gut aus damit, aber die laufen so ein paar Runden mit und irgendwann steigen die dann aus. Die laufen nicht das ganze Rennen mit, sondern die sind nur dafür zuständig, das richtige Tempo sozusagen zu machen für den Siegerläufer sozusagen. Ne? Und dann übernimmt der Nächste dann weiter das Tempo und der steigt dann auch irgendwann aus, bis dann am Ende der Sieger am Ziel ist. Genauso beim Fahrradfahren. Ich kenne mich auch beim Radrennen nicht aus, aber da gibt es das auch, dass sozusagen der Siegerläufer von dem ganzen Team sozusagen so begleitet wird, dass am Ende er dann wirklich den Sieg einfährt. Es ist so wichtig für einen Langstreckenläufer sozusagen einen vor sich zu haben, der einem, wo man sich in den Windschatten packen kann und der einem das Tempo vorgibt. Und wird uns hier Jesus gezeigt. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Da steckt so viel drin. Jesus hat diesen Lauf gelaufen. Er hat angefangen und er hat vollendet. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Er ist auf diese Erde gekommen als kleines Baby, hilflos, wehrlos und hat im Vertrauen auf Gott ein ganzes Leben gelebt. Bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz ist er gehorsam gewesen. Seinem Vater im Himmel. Darum hat Gott ihn auch erhöht, sagt der Philipperbrief, und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und hier steht, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Himmelfahrt. Er hat es erreicht. Er ist angekommen am Ziel und hat den Siegeskranz erlangt. Er hat angefangen und vollendet. Was bedeutet das noch? der Anfänger hier steht, ist, kann man auch übersetzen als Führer. Einer, der in einer Sache den ersten Schritt tut und anderen vorangeht. Genau dieser Vorläufer sozusagen, dieser, der vor uns läuft und in dessen Windschatten wir uns einfach nur hängen müssen. Er arbeitet für uns. Wie diese Tempomacher für den Läufer arbeiten. Er arbeitet für uns. Er rackert sich für uns ab. Er ist in allem, geht er immer den ersten Schritt. Er ist in alles, wodurch du hindurchgehst, ist er selber hindurchgegangen. Er versteht dich, das sagt der Hebräerbrief auch, das ist so wichtig für den Schreiber hier uns klarzumachen. Er hat all das, was du an Versuchungen erlebst, hat er selber erlebt. Er kann dich verstehen, er ist nicht weit weg. Er kennt dich, er kennt deine Situation, er liebt dich, er ist für dich. Du musst verstehen, wie er ist. Er ist derjenige, der vor dir herläuft, der genau deine Situation kennt und darin vor dir läuft, um dich voranzubringen, um dir eine Bahn zu verschaffen, ja, damit du dich hinter ihn hängen kannst. Vollender heißt auch derjenige, der zum Ziel bringt, zum Ziel führt. Der Anfänger kann auch noch heißen der Urheber. Ja, er ist auch der Urheber meines Glaubens. Er hat überhaupt den Anfang bei mir geschaffen. Und er wird es auch zum Ziel bringen. Wir sind aber gewiss, dass derjenige, der in uns das gute Werk angefangen hat, dass er es auch vollenden wird an den Tag Christi. Philipper 1, Vers 6. Du kannst diese Gewissheit haben, dass derjenige, der in dir angefangen hat, es auch zum Ende führen wird. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, auch in diesem Sinne. Denn er sagt, vorher hat er ja gesagt, die Alten sollen nicht ohne uns vollendet werden. Das heißt, wenn er der Anfänger und Vollender ihres Glaubens ist und sie nur vollendet sind, wenn wir auch vollendet sind, dann wird er schon dafür sorgen, dass wir auch ans Ziel gelangen. Damit wirklich auch alle vollendet werden. Anfänger und Vollender des Glaubens, dieses Laufes, den wir laufen, das ist der Glaube. Das Leben in einem, im Glauben an Gott, im Vertrauen auf Gott. Und wir haben Jesus, wir sollen auf ihn hinschauen. Weißt du, wenn du am Laufen bist und irgendwo in der Gegend rumguckst, na, du rennst gegen den, wenn du so einen Waldlauf machst zum Beispiel, ne, und du läufst und läufst und da ist so eine schöne Lichtung und du kannst so in die Landschaft rausgucken. Ne, du fängst an, so richtig schön in die Landschaft zu gucken. Du läufst aber im vollen Tempo, dann kann es dir passieren, dass du bums, plötzlich gegen einen Baum landest. Na, volle Panne, voll davor gerannt. Auf den Vorläufer, auf den, der vor dir läuft, schauen. Auf ihn dich konzentrieren. Wisst ihr, das ist so schwer, wenn wir mittendrin sind in Problemen, in Stürmen des Lebens, in all dem, auch im alltäglichen Gewusel, dass unsere Konzentration darauf von Jesus abgelenkt wird, dass wir anfangen, auf irgendwas anderes zu schauen, aber nicht auf Jesus. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, er wusste, da ist Freude. Und wisst ihr, Jesus hat uns das gelehrt, dass sozusagen wir nicht durch ein Jammertal des Leidens gehen und dann kommt irgendwann Freude, sondern dass die zukünftige Freude jetzt schon für uns anfängt. So wie jemand, der sich auf seinen Geburtstag freut. Na? Die Freude bei der Geburtstagsparty, das ist das Ziel. Und da ist die Freude auch riesengroß. Aber du hast schon Vorfreude. Du freust dich jetzt schon. Es ist nicht etwas, was nur in der Zukunft liegt, sondern du hast schon jetzt was davon, von dieser Freude. Wir haben jetzt schon was von dieser Freude, die auf uns zukommt. Und er hatte auch diese Freude. Er hat gejubelt. Er hat Gott gelobt und gepriesen. Er hat auch geschrien und geweint. Aber er hat auch gejubelt. Beides kannte Jesus. Er kannte das tiefe Jammertal und er kannte den Freudenschrei. So wie du und ich auch. Aber er wusste, vor mir liegt Freude. Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist da Freude. Und dann war er auch bereit, diesen Weg in das schwierige, tiefste Tal seines Lebens hinabzugehen. In das allertiefste Tal. Er hat schon viele Täler in seinem Leben durchgegangen. Aber jetzt kommt das schwerste, das tiefste Tal. Das Kreuz. Golgatha. Ich schaue auf das Kreuz. Auf die Scham, die Schande. Das ist eine Schande gewesen. Als Verbrecher hingerichtet. Alle denken, ich bin ein Verbrecher, ein Mörder, der letzte Abschaum. Sie schauen auf mich und sehen mich, wie ich am Kreuz hänge, nackt und bloß, kein Schutz mehr da. Ich kann meine Scham nicht bedecken. Ich bin ein Gespött der Leute, angespuckt, erniedrigt, fertig gemacht. Die Mächte der Finsternis lachen mich aus und machen mich fertig. Dieses tiefe Jammertal, diese große Schande, hingerichtet als Verbrecher. Und alles in dir, in mir, sträubt sich und sagt, nein, das würde ich doch nie freiwillig machen. Ich will doch vor den Menschen nicht so gedemütigt dastehen. Das kann doch nicht sein, das kann ich doch nicht machen. Ich will erhobenen Hauptes vor den Menschen stehen, nicht in dieser erniedrigten Weise. Und Jesus ist genauso Mensch gewesen wie du und ich. Auch er wollte das nicht. Aber wisst ihr, wie hat er das erlangt, dass er da hineingegangen ist? Wie kann ein Bruder wie Said diesen Weg gehen? Weil er auf die vor ihm liegenden Freude gesehen hat. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Und er ist vollendet, er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Betrachtet nicht den großen Widerspruch der Sünder, sondern betrachtet den, der den Widerspruch erduldet hat. Schaut euch ihn an. Schaut euch Jesus an. Wenn du durch eine schwere Zeit in deinem Leben gehst und du am Zweifeln bist, wenn du am liebsten alles hinschmeißen würdest, wenn dir das alles zu schwer ist, dann sagt uns hier das Wort Gottes, sagt dir Gott heute Abend, schau auf Jesus, betrachte Jesus, wie er gelebt hat, wie er gelitten hat. Lies die Evangelien. Lies die Evangelien. Lies auch in den Briefen, was zu Jesus steht. Guck dir Jesus an, verinnerliche Jesus. Mach dir das klar, was hat Jesus getan? Wie ist er da dahin durchgegangen? Und mach dir klar, Jesus ist nicht weit weg. Jesus ist nicht derjenige, der da vor 2000 Jahren jetzt beschrieben. Nein, er ist gegenwärtig, er ist da. Er ist mittendrin, in deinem Leiden, in deinen Schwierigkeiten, in deinem Problem, ist er da und geht direkt vor dir. Du brauchst ihm nur hinterher zu dackeln. Aber dafür musst du die Bürde abschmeißen, die umstrickende Sünde ablegen. Wenn du da drin hängen bleibst, dann wird das nichts. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist der Ruf, den Jesus dir und mir zuruft und der uns hier auch gesagt wird. Leg deine Last ab am Kreuz. Leg deine Last ab bei Jesus. Bekenne deine Sünde. Und dann lauf weiter. Lauf mit Ausdauer. Bleib dran. Und komm in die Gemeinschaft und gib Zeugnis. Zeugnis von dem, wie gut Gott in deinem Leben ist. damit andere ermutigt werden. Und lass uns gegenseitig immer wieder dazu ermutigen, auf Jesus zu schauen, wie er bis zum Kreuz durchgehalten hat, angefangen und vollendet. Wie er das Kreuz erduldet hat, um deinetwillen, um meinetwillen, im Gehorsam gegenüber Gott und am Ende zur Rechten Gottes sitzt, das, was wir morgen feiern. Er hat den Sieg errungen. Er ist ans Ziel gelangt. Er ist verherrlicht. Und von dort wird er kommen. Damit wir in den Wolken, in der Wolke, wir Ansammlung von Tröpfchen. Ne? Wolke ist ja eine Ansammlung von Tröpfchen. Ganz viele Tröpfchen bilden zusammen eine Wolke. Und wir alle zusammen bilden diese Wolke. Werden zu ihm entrückt in die Wolke hinein und werden mit ihm zusammen auf diese Erde kommen. Schaut auf ihn, schaut auf Jesus, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen erfüllt. Jesus, manchmal hört sich das so unkonkret an. Was heißt denn das, auf Jesus schauen? Bitte dich, dass du uns hilfst durch deinen Geist, dass wir es verstehen, was das heißt, dass wir tagtäglich dich suchen, dass wir unsere Augen, unsere Herzensaugen auf dich ausrichten, dass wir dein Wort hören, dass wir es zu Herzen nehmen, dass wir es suchen. Was hast du mir zu sagen, Jesus, heute, für diesen Tag? Ich will gucken, wie du heute rennst, in welchem Tempo und welchen Weg du längst läufst. Da will ich hinterher. Und was für eine Bürde ich vielleicht abschmeißen muss. Und oft weiß ich das ja, was ich für eine Bürde habe und brauche sie einfach nur tagtäglich abzuschmeißen bei dir, Jesus. Alles, was sich so ansammelt. An Last, an Sünde, an Angst, an Not, an Sorge. Jesus, bitte hilf du mir, hilf du uns wirklich, diesen Lauf ausdauernd zu laufen. Danke, dass du mit uns daran bist in diesem Lauf und dass du uns an die Hand nimmst, dass du mit uns läufst, vor uns läufst, dass du uns den Weg bereitest, dass du angefangen hast mit uns und auch uns vollenden wirst durch deinen Geist. Jesus, wir preisen dich dafür und segne du uns weiterhin im Laufen, Herr. Amen.